Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Ein falscher Tweet zur falschen Zeit, ein überhastet gepostetes Foto, das kann, plötzlich und unbeabsichtigt, eine digitale Empörungswelle auslösen, die sich dann unkontrolliert und mit Macht ausbreitet. Solche Shitstorms gehören heute ziemlich selbstverständlich zu unserem digitalen Alltag dazu.
Der Shitstorm ist der Hass in mediale Gestalt des Hetzschwarms. Diese Angriffe können deswegen derart verletzend sein, weil eben Medien den Hass in die unmittelbare Nähe der entfernten Menschen bringen. Beim Shitstorm geht es darum, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und den Gegenspielern die Aufmerksamkeit zu entziehen. Der Shitstorm ist ein Kampf, der um des Kampfes willen ausgetragen wird.
Der Shitstorm ist also eine Art Selbstzweck. Die Aufregung, die Weiterverbreitung, die vielen Kanäle, Retweets, Gegenreaktionen, das ist alles genau das, was gewollt ist. So bekommt man Aufmerksamkeit. Ärger machen und provozieren, damit beschäftigt sich Rupert Garderer schon lange. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Querulieren, Streit, Wahnsinn und Lärm von 1700 bis 2000. Garderer ist also Fachmann, wenn es um Ärger geht. Und der Shitstorm ist eine ganz besondere Form des Ärgers, der unter ganz speziellen Bedingungen entsteht. Dabei spielen die technologischen Voraussetzungen eine große Rolle. Zum Beispiel, dass Tweets und Posts immer kurz sein müssen. Dadurch ist kein Raum da, um eine Meinung auch mal differenzierter und nuancierter rüberzubringen. Garderer kommt zu einem nicht gerade aufmunternden Schluss. Shitstorms sind nicht etwa Fehler der digitalen Welt, sondern gehören fest dazu. Das heißt allerdings nicht, dass wir sie einfach akzeptieren sollten. Es bedeutet nur, dass wir viel nachdenken müssen darüber, wie sich soziale Medien möglicherweise anders gestalten und strukturieren lassen, um die vernichtende Kraft der Internethetze zu brechen. Rupert Garderer hat seinen Vortrag am 15. Januar 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten, im Rahmen der Reihe Kleine Gefühle.
Das, was ich Ihnen heute vorstellen werde, baut auf einer längeren, größeren Studie zum Querulieren. Damals war tatsächlich in diesem Buchprojekt die Frage, was ist eigentlich ein Querulant und wie kann man das Querulieren medienliteraturgeschichtlich beschreiben? Vom 17. Jahrhundert, von der Prozesssucht bis hin über die Psychopathologisierung des Querulierens um 1900 oder Diskussionen im Bundesverfassungsgericht, weil dort witzigerweise die Richter ein wichtiges Buch über das Querulieren lesen, nämlich Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas. Bei dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Querulieren war immer schon der Shitstorm und die Frage nach Social Media sozusagen am Horizont. Ich war mir ziemlich sicher, dass das Querulieren nichts mit dem Shitstorm zu tun hat. Und deswegen habe ich in dieser Studie auch den Shitstorm nicht berührt, weil ich das sozusagen noch für ein eigenes Projekt, das ich jetzt verfolgen will, mir noch aufgehalten habe. So viel nur dazu, damit Sie wissen sozusagen, aus welchem Hintergrund heute dieser Vortrag gehalten wird. In den letzten Jahren ließ sich immer wieder beobachten, dass in einer scheinbar nie zuvor dagewesenen Intensität gestritten, beleidigt und agitiert wurde. Dabei ist auffällig, dass sich die Aushandlungsräume des exzessiven Streits verändert haben. Dies hängt damit zusammen, dass soziale Medien im Vergleich zu klassischen Mediensystemen anscheinend bessere Voraussetzungen mit sich bringen, um Unzufriedenheit, Missmut müheloser und zum Teil vielleicht auch unproblematischer zu äußern. Darüber hinaus lässt sich beobachten, dass soziale Medien etwas darstellen, das man als Intensivierungsgeneratoren der Wut, als Produktionsmaschinen falscher Meldungen oder als Agenten einer subtilen politischen Einflussnahme bezeichnen kann. Das Thema meines heutigen Vortrags betrifft diese Aspekte im Allgemeinen, wobei es mir im Besonderen darum gehen wird, die Rolle von sozialen Medien, das heißt von Facebook, Twitter oder Blogs, für Konflikte zu beschreiben. Hier in diesen Netzwerken und Plattformen wird nämlich eine Form von Gemeinschaft und Konfliktaustragung gelebt, wie wir sie bis in die jüngere Vergangenheit eben nicht kannten. Auffallend ist, dass es soziale Medien sind, die in den letzten Jahren, Monaten und Tagen virtuelle Räume des exzessiven Streits und der groben Beleidigung aufspannten. Zumindest kann man sagen, dass seit den 2010er Jahren diese Streit-, Empörungs- und Beleidigungswellen in sozialen Netzwerken als Shitstorm bezeichnet wird. Über die tatsächliche Entstehung des schillernden Begriffs gibt es immer noch viele Unklarheiten und unterschiedliche Erklärungen. Sicher ist jedoch, dass der Begriff im deutschen Sprachraum eine beispiellose Erfolgsgeschichte vorweisen kann. Es scheint kein Tag zu vergehen, so schildern es zumindest die großen und kleinen Tageszeitungen, es scheint kein Tag zu vergehen, an dem nicht eine anhaltende Welle der Empörung und Beleidigung in sozialen Medien ausbricht. Seit rund 10 Jahren taucht der Begriff in Nachrichten immer dann auf, wenn über Hass im Netz, Cybermobbing oder die Macht der Namenlosen in einer digitalen Öffentlichkeit berichtet wird. Die Virulenz des Shitstorms besteht darin, dass er Aufmerksamkeitsökonomien verschiebt. Er bringt Themen auf die politische, gesellschaftliche und kulturelle Tagesordnung, die in der Vergangenheit vielleicht wenig Aufmerksamkeit erhalten hätten. Diesen publizistischen Machtbereich hatten nämlich zuvor die klassischen Massenmedien, das heißt Radio, Zeitung und Fernsehen, für sich in Anspruch genommen. Vermutlich liegt es auch daran, dass die Botschaften des Shitstorms durchzogen sind von paranoischen Transparenzfantasien und verschwörungstheoretischen Annahmen. Dies hängt zu einem guten Teil damit zusammen, dass digitale Medien eine konspirative Spurensuche durch den Zugriff auf große Datenmengen ermöglichen. Für die paranoische Erkenntnis ist nämlich die Struktur sozialer Medien, genauer das Netzwerk und der Zugriff auf immense Informationen, ein idealer Nährboden. So entsteht der Ausgangspunkt eines Shitstorms, dass ein wie auch immer geartetes Komplott gegen eine Person, eine Regierung oder eine Bevölkerungsgruppe geschmiedet wird. Der angebliche Austausch der Bevölkerung, das angebliche Mundtotmachen rechtsradikaler Politiker oder der angebliche Bruch mit dem Grundgesetz sind lediglich einige paranoische Fantasien, die wir in der sogenannten Flüchtlingskrise als Elemente von Shitstorms beobachten konnten. Auch wenn soziale Medien als persuasive Medien eingesetzt werden, muss man festhalten, dass soziale Medien nicht per se Medien der Agitation und Manipulation sind. Sie machen das Agitieren und Manipulieren erheblich leichter, sind aber nicht der alleinige Grund dafür. In gewisser Weise, und dies lässt sich an den ratlosen Diskussionen ablesen, scheinen unterschiedliche Sicherungsmaßnahmen im Fall der sozialen Medien eben fehlzuschlagen. Oder anders gesagt, soziale Medien sind heute jener bevorzugte Ort, an dem das Soziale an ein Limit gebracht wird, wobei der einen Effekt dieser Grenzannäherung darstellt, also der Shitstorm als ein Effekt dieser Grenzwahrnehmung und an das Treiben an ein Limit des Sozialen. Der Shitstorm, dies könnte man also zunächst festhalten, ist ein medialer Effekt, der sich aus einer Handlungskette zwischen sozialen Medien, Benutzeroberflächen, mobilen Endgeräten und Nutzerinnen und Nutzer zusammensetzt. Verschafft man sich nun einen Überblick über die aktuelle Forschungslage zum Shitstorm, so fällt auf, dass es sich beim Großteil der Untersuchungen um empirische Arbeiten aus der Publizistik und Kommunikationswissenschaft handelt. Das Erkenntnisinteresse dieser Studien gilt also einerseits dem Umgang mit sozialen Medien in Journalismus, Politik und Unternehmen. Andererseits werden für große Unternehmen, politische Parteien und staatliche Organisationen Strategien vorgeschlagen und entwickelt, um wirtschaftliche Schäden zu verhindern bzw. einzudämmen. Neben diesem Aspekt bekam der Shitstorm eine große Aufmerksamkeit in der Rechtswissenschaft, insofern es sich dabei um den Tatverstand der Verhetzung, um verfassungsrechtliche Fragen der politischen Willensbildung und juristische Reaktionsmöglichkeiten für Betroffene handelt. Neben diesen rechtlichen Fragen, die auch interessanterweise versicherungstechnische Aspekte mit einschließen, wurde der Shitstorm ebenso aus einer medienpädagogischen Perspektive untersucht, wobei hier vor allem Fragen nach Handlungsoptionen für Betroffene im Zentrum standen. Als ein letztes Forschungsfeld können auch linguistische Arbeiten betrachtet werden, die sprachsystematische Eigenschaften der Abwertung hervorheben und sich auf die Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und die Pragmatik der pejorativen Sprechakte konzentrieren. Nun könnte man sagen, dass ein gemeinsamer Nenner dieser Untersuchungen darin besteht, dass die Diskurse über den Shitstorm durch Narrative des Risikos vorangetrieben werden. Manche Studien rücken sogar in die Nähe von Ratgebern für Krisenmanagement und Krisenkommunikation großer Konzerne oder politischer Parteien. Dabei wird erklärt, wie ökonomischer Schaden im neoliberalen Geschäftsverkehr verhindert werden kann und die Reputation zum Beispiel einer Marke erhalten bleibt. Nun, die Zielrichtung meines Vortrags weicht von diesen Studien dahingehend ab, weil es im Folgenden um eine Beschreibung des Shitstorms gehen wird, die das Thema aus einer medien- und aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Bevor ich auf diesen medien-kulturwissenschaftlichen Zugang näher eingehen werde, lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen. Es ist Januar 2017. Die Autorinnen Lydia Haider, Maria Hofer und Stephanie Sargnagel reisen nach Marokko und verfassen während ihres Aufenthalts ein kurzes Reisetagebuch. In dem Text »Drei Autorinnen in Marokko, jetzt haben wir ein Pferd und Haschisch«, veröffentlicht in der Tageszeitung Der Standard, erzählen die drei Schriftstellerinnen in kurzen Einträgen von Ereignissen während ihres Aufenthalts in einer marokkanischen Hafenstadt. Dabei wird die Form des Posts für den Artikel im Printmedium übernommen. In diesem, könnte man sagen, modernen Diarium wird über das Reisen in der Fremde, über die Vergangenheit der nordafrikanischen Küste, deren koloniale Prägung und über Erlebnisse während des Aufenthalts berichtet. Einer der kurzen Einträge, datiert mit dem 10. Januar 2017, verfasst von der Facebook-Autorin Stephanie Sargnagel, lautet, Zitat, »Immer wieder mieten wir uns brollige Quads und zischen eingeraucht mit lauten Motorengeräuschen zu sechst über den idyllischen Strand. Das ist Freiheit. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat mir dafür einen Reisekostenzuschuss gewährt, Klammer auf, für die Literatur, Klammer zu, wenn das die Freiheitliche Partei Österreichs wüsste. Zitat Ende. Bereits in diesem kurzen Ausschnitt wird deutlich, dass der kollektiv verfasste Bericht der drei Autorinnen eine gezielt ironisch gebrochene Dokumentation einer Reise darstellt. Die Faktizität des tatsächlich Gesehenen und Erlebten wird dabei kalkuliert unterlaufen. Dies ist für die Gattung Reiseliteratur nicht ungewöhnlich, da sich bereits um 1800 enzyklopädische und naturwissenschaftliche Reiseberichte als Genre automatisiert haben und die Rolle der Fiktionalisierung des Erlebten mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Trotz der offensichtlich fiktiven Elemente der erzählten Reise wurden die drei Autorinnen vom österreichischen Boulevard vehement kritisiert und die Finanzierung ihrer Reise skandalisiert. Der Vorwurf lautete, dass die Schriftstellerinnen eben das taten, wovon ihr literarischer Text handelt. Während der vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur unterstützten Reise hätten die Autorinnen massiv Alkohol getrunken, Haschisch konsumiert, einen Muizin geküsst und eine Babykatze getreten. Stephanie Sargnagel, zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Buchpublikationen ihrer Facebook-Einträge einem größeren Publikum bekannt, wurde aufgrund der Berichterstattung zur Zielscheibe vielfacher Anfeindungen in sozialen Medien. Die Kritik an der Autorin trat in unzähligen Posts und Tweets in der Form der Invektive auf, das heißt einer schriftlichen Äußerung von absichtlich beleidigendem Charakter, um das Gegenüber eben sprachlich zu verletzen. Kurz gesagt, eine Rhetorik der Psychopathologisierung und sexuellen Beleidigung wurde eingesetzt, um die Autorin herabzusetzen. Durch die Netzwerkstruktur der sozialen Medien wurden die Botschaften rasant verbreitet. Es bildeten sich Selbstbestätigungsgruppen, die wiederum andere Benutzerinnen und Benutzer adressierten. So gelang es, mittels sozialer Medien einen Schauplatz zu eröffnen und eine Öffentlichkeit zu erzielen, die einen Online-Pranger glichen. Gegen die in manipulativer Absicht verbreitete Zeitungsmeldung wurde beim österreichischen Presserat Beschwerde eingelegt. Das Urteil lautete, dass der verantwortliche Journalist der Boulevardzeitung darauf hätte achten müssen, dass es sich beim Reisetagebuch um einen Zitat, literarischen Text, Zitat Ende, und nicht um einen, wiederum Zitat, Tatsachenbericht, Zitat Ende, handelt. Die Zeitung hatte also mit ihrer Berichterstattung gegen den Ehrenkodex der Presse verstoßen und ihr publizistisches Ziel, das absichtliche Herbeiführen eines Skandals, erreicht. Dieser Fall ist kein Einzelfall. In den letzten Jahren ließen sich beobachten, dass die Lebenswelten und Wissensfelder, in denen Konflikte beginnen und auf ihren Höhepunkt gebracht werden, äußerst unterschiedlich sind. Die Bandbreite der Shitstorms reicht von umweltpolitischen Protesten, der Kritik an sexistischen Aussagen, über mutmaßliche Kartellabsprachen von Autokonzernen, islamfeindliche und rechtspopulistische Aussagen bis hin zur Umbenennung einer deutschen Universität in Mecklenburg-Vorpommern oder der Nahrungsaufnahme eines Fußballspielers, wie das Sie alle sicherlich verfolgt haben. Nun stellt sich die Frage, inwiefern diese Hassausbrüche und Gefühlsentladungen, die unsere Gesellschaft in den letzten Jahren so stark beschäftigt hat, inwiefern diese digitalen Agitationen vor dem Hintergrund ihrer Mediengeschichte und aufgrund ihrer technologischen Bedingungen beschrieben werden können. Bei einer genaueren Betrachtung des Shitstorms lassen sich drei Problemfelder ausmachen, die die seltsame Agitation und die Entstehungsherde des Shitstorms betreffen und auch im Weiteren meine Überlegungen strukturieren werden. Erstens stellt sich die Frage, inwiefern sich der Shitstorm mediengeschichtlich beschreiben lässt. Das heißt, inwiefern digitale Demütigungskampagnen sich auf Kulturtechniken und Medien der öffentlichen Beschämung, Demütigung und Beschmutzung zurückführen lassen. Die Bestrafungspraktiken vereinten bereits in der Vormoderne die soziale Beschämung und die Rache mit einer Demonstration der Macht, traten aber seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts immer mehr in den Hintergrund und scheinen aktuell eine digitale Renaissance zu erleben. Darüber hinaus betrifft die mediale Aufhetzung zweitens die Frage nach soziotechnischen Infrastrukturen von Kollektiven, da soziale Medien durch das Ineinandergreifen von sozialem und digitalen Technologien gekennzeichnet sind. Sie sind es, die den Hass, die Abscheu und das Infame transportieren, verstärken und manchmal auch zum Verstummen bringen. Neben diesem soziotechnischen Gefüge des Shitstorms, und dies betrifft das dritte Problemfeld, gilt es im Folgenden herauszustellen, inwiefern sich digitale Empörung als ein Hetzschwarm beschreiben lässt. Ich folge bei diesen drei Aspekten der Annahme also, dass der Shitstorm im Zusammenhang mit der Emergenz der Funktionsweise und den Effekten digitaler Medien steht und dabei eine neue Form von Kollektivität darstellt. Der Begriff Shitstorm, und dies betrifft den ersten Aspekt, bezieht sicherlich seine Provokation und Faszination aus der Geschichte eines Tabubereichs. Genauer bezieht er seine Provokation und Faszination aus dem Tabubereich der Exkremente. Norbert Elias hat in seiner Studie über den Prozess der Zivilisation soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen aus dem Jahr 1939 herausgearbeitet, wie seit dem 16. Jahrhundert Aspekte der Defektion zunehmend mit Gefühlen der Scham kodiert wurden. Die Scham- und Peinlichkeitsschwellen wurden erhöht und körperliche Bedürfnisse zunehmend tabuisiert. Sie wurden tabuisiert, so die Argumentation von Elias, um sie hinter die Bühne des gesellschaftlichen Lebens zu verlagern. Was damit bezweckt wurde, war eine Züchtung des Peinlichkeits- und Schamgefühls der Menschen, um Affekte zu bewältigen und zurückzuhalten. Im Zuge dieser Tabuisierung nahmen die Möglichkeiten natürlich der sprachlichen Beschämung mit Verweis auf körperliche Ausscheidungen zu. Darüber hinaus wurde die materielle Verschmutzung und die Rhetorik der Verschmutzung mehr und mehr an die Empfindung des Ekels gebunden, der nicht lediglich eine Sphäre des ästhetischen Empfindens, sondern auch ethisch-moralische Prinzipien bezeichnet. Der Shitstorm erhielt also seinen Namen aus dieser Kultur des Ekels und der Scham, und zwar mit dem Ziel, dass er sich in einer Semantik des Widerlichen und des Unangenehmen bewegt. Er ist etwas, mit dem man nichts zu tun haben will und von dem es sich eben reinzuwaschen gilt. Nun betrachtet man die Beschämungspraktiken unserer Vergangenheit, dann fällt auf, dass gerade körperliche Ausscheidungen bei der Erniedrigung von Menschen eine zentrale Rolle spielten. Dies gilt für die architektonische Menschenführung des Prangers im Mittelalter oder bei dem Einsatz von Sitzprangern und Schanzstühlen und Schanzsesseln auch noch um 1800. Die Betroffenen mussten sich den Blicken der Gesellschaft aussetzen. Sie wurden beleidigt, sie wurden bespuckt und je nach Schwere der begangenen Tat mit verdorbenen Nahrungsmitteln und eben auch mit Fäkalien beworfen. Der Unrat, so hat es der Historiker Michel Foucault einmal für ein nie zustande gekommenes Projekt formuliert, der Unrat und der Abfall sind hier Elemente einer für Foucault noch nicht geschriebenen Geschichte des politischen Kampfes mittels profanisierender Gesten. Was bei einer Politik der Demütigung und der Macht der Beschämung wesentlich war, so hat es neulich die Historikerin Ute Frevert gezeigt, war der machtvolle Blick der Öffentlichkeit. Dabei lässt sich erkennen, wer bloßstellen wollte und wer immer noch bloßstellen will, braucht ein Publikum und muss Medien aktivieren, ob analoge oder digitale, ob architektonische Elemente oder ein weißes Blatt Papier, ob eine Druckmaschine oder ein Smartphone. Wer jemanden bloßstellen will, muss also Vorkehrungen treffen, dass sich ein Publikum versammeln kann. Es müssen technische Infrastrukturen geschaffen und Kulturtechniken aufgebracht und Medien eingebunden werden, damit sich Menschen an einem realen oder an einem virtuellen Ort versammeln können und für den Beschämenden eine Öffentlichkeit gebildet wird. Dieses mediale Prinzip der Beschämung und der Demütigung lässt sich auch beim Shitstorm feststellen. In der heute populären Bezeichnung des Online-Prangers lassen sich eben diese Überreste dieser Geschichte der Beschämung semantisch zumindest finden. Nun, so sehr eine epistemische Nähe zwischen den unterschiedlichen analogen und digitalen Beschämungsmaschinen festgestellt werden kann und sicher auch besteht, und die Feststellung einer Renaissance älterer Beschämungskulturen berechtigt sein mag, so lassen sich dennoch eindeutige Distinktionsmerkmale feststellen. Dies hängt damit zusammen, dass die Plätze der Beschämung sich durch die Entwicklung technischer Medien natürlich erweitert und modifiziert haben und das Kalkül der Demütigung zunehmend in digitale Räume exportiert wurde. So hat sich die Möglichkeit der Beleidigung durch die Installierung sozialer Medien im öffentlichen Leben eben um ein Vielfaches erleichtert, da die Zugangs-, Sende- und Empfangsbeschränkungen sozialer Medien absichtlich niederschwellig angelegt sind. Man könnte hier tatsächlich von einem Beschämungsstil sprechen, der vom medialen Setting entwickelt und auch gepflegt wird. Dieser Beschämungsstil, der sich von seinen analogen Vorgängen unterscheidet, zeichnet sich dadurch aus, dass Botschaften eine schnellere Verbreitung finden und leichter versendet werden können. Was als Beschämung und Bestrafung auf den großen und kleinen Plätzen des Aussätzigmachens vor sich ging, was also mit Pamphleten und Zeitungen erreicht wurde, hat heute mittels sozialer Medien eine fast unbegrenzte Verbreitungsmöglichkeit. Zudem zeichnen sich soziale Medien dadurch aus, dass die Botschaften eine inhaltliche Kürze besitzen und eine Aktualität zumindest inszeniert wird. Das Schreibformat ist dafür verantwortlich, dass eben intensiver kommuniziert und eine Schnelligkeit der Kommunikation suggeriert wird. Dies ergibt sich aus ganz konkreten Designentscheidungen der Oberfläche sozialer Medien, die es erlauben, kurze Texte zu verfassen und damit gleichzeitig eben die Daten der Benutzerinnen und Benutzer zu sammeln. Es ist, so könnte man sagen, eine Schreibweise des Augenblicks. Das heißt, eine Schreibweise, die zumeist eine kurze Dauer oder einen Moment beschreibt und die damit rechnet, dass aufgrund der Übertragungswege die Botschaft bereits im nächsten Moment angekommen sein wird. Naturgemäß handelt es sich bei sozialen Medien, genauso wie bei der elektrischen Kommunikation, die im 19. Jahrhundert neue Raum- und Zeitwahrnehmungen hervorrief, um eine mutmaßlich instantane Wirkung. Eine mutmaßlich instantane Wirkung, bei der Schreiben, Lesen, Denken und Veröffentlichen augenscheinlich in eins fallen. Für den Beschämungsstil sozialer Medien ist also wesentlich, dass er mit der Schreib- und mit der Lesetechnologie dieser sozialen Medien verbunden ist. Wenn man also tatsächlich davon ausgeht, dass digitale Medien die Hassbotschaften präfigurieren und dass Hassbotschaften den sozialen Medien inhärent sind, dann muss die soziotechnologische Qualität der sozialen Medien näher beleuchtet werden. Der Begriff soziale Medien, und dies betrifft meinen zweiten Aspekt, der Begriff soziale Medien bezeichnet die Verwebung von Sozialem mit digitalen Technologien. Genauer gesagt sind es soziale Kollektive, die auf einem Netzwerkdispositiv basieren und ein soziotechnisches Gefüge entstehen lassen. Hier, in diesen dynamischen Zuständen des Verbindens, Trennens und Distribuierens, werden Konflikte ausgetragen, und zwar zumeist in einer auffällig übersteigerten Art und Weise. Die Formen des Sozialen werden also hier in diesen sozialen Medien in ihrer Ambivalenz sichtbar, weil der Umkehrungspunkt in sozialen Medien absichtlich von den Programmierern und Herstellern niederschwellig angelegt ist. So kehren sich Formen der Anerkennung, des Einschlusses und des Wohlwollens schneller in Formen der Erniedrigung, des Ausschlusses oder der Missgunst um. Sie werden in sozialen Medien, anders als bei anderen Medienformaten beobachtbar, an ein soziales Limit gebracht. Die Infrastruktur der Plattformen ermöglicht es also, aus einer Meldung viele Meldungen zu machen, die Langsamkeit in die Schnelligkeit der Übertragung umzuwandeln und aus dem Mittelbar eine Unmittelbarkeit zu suggerieren. Nun wäre es aber sicherlich falsch, zu behaupten, dass es Menschen gibt, die grundsätzlich ein übersteigertes Mitteilungs- und Ausstellungsbedürfnis ihres persönlichen Lebens besitzen. Und wie dies auch in gängigen Studien von sozialen Medien diagnostiziert und psychopathologisiert wurde. Manche Menschen werden viel mehr von diesen Medien affiziert, könnte man sagen, und fühlen sich in einer gewissen Art und Weise aufgefordert, eben sich mitzuteilen. Soziale Medien, so könnte man zumindest sagen, führen die Benutzer und Benutzerinnen zum Schreiben, und manche Menschen werden eben zum exzessiven Schreiben, zum Wutschreiben verführt. So besteht etwa eine Besonderheit von dem sozialen Medium Twitter in der medialen Fassung des Aufzeichnungs- und Distributionssystems. Angesprochen ist damit die kurze Form, die eben zum großen Shitstorm führt. Der Tweet ist nämlich eine mediale Zurichtung, bei der im Kleinen geschrieben, gedacht und eben auch gestritten wird. Er wird bewusst klein gehalten, wobei es aufgrund dieser schreibtechnischen Verordnung zwangsläufig zu gezielt überdeutlichen Nachrichten sowie zu ungewollten oder gewollten Missverständnissen kommt. Das soziale Medium stellt eine mediale Fassung zur Verfügung, die die Empörung eben nicht abschwächt, sondern aufgrund des kleinen Formats und den erwähnten Handlungsoptionen die Empörung hegt und eben auslöst. Die kleine Schreibweise, so kann man hier festhalten, disponiert Empörungs- und Beschwerderoutinen. Sie wirkt auf Interaktionen zurück, weil sie nicht lediglich das qualitativ Kleine bezeichnet, sondern ebenso das Kleine im Sinne von Kürze und Dichte. Der Shitstorm ist ein Ereignis, das mit kleinen Formaten in einem Zusammenhang steht und bei dem der Darstellungsmodus eines Ereignisses eben auf dieses kleine Format angewiesen ist. Dies kann zumindest kommunikationstheoretisch dahingehend zugespitzt werden, dass die Beziehung zwischen den Teilnehmenden eines Shitstorms existiert, gerade eben weil sie kontinuierlich misslingt. Das Rauschen des Shitstorms entzieht dem anderen das Sprechen und Hören und erschüttert die Kommunikation in sozialen Medien. Auch der Shitstorm, wie so viele Figuren der Störung, die man so kennt, konzentriert sich aus Relationen und Operationen eben des Verbindens, Trennens, Löschens und Hervorbringens der sozialen Medien. Dabei ist die technische Realisierung der Distribution von Botschaften eben entscheidend. Soziale Medien stellen Funktionen des Kommentierens, des Likens und des Retweetens zur Verfügung. Jemand, der sichtbar sein will, muss in diesen sozialen Medien Aufmerksamkeit auf sich ziehen, er muss skandalieren und provozieren. Man muss, so könnte man sagen, mit Emotionen manipulativ umgehen können, um über diese eben Aufmerksamkeit erlangen zu können. Das Ziel des Shitstorms besteht also darin, Emotionen zu wecken und Emotionen zu erregen, um diese für eine gewisse Agenda nutzbar zu machen. Ohne Zweifel verwenden unterschiedlichste Institutionen und Menschen viel Zeit darauf, einen Kampf gegen den störenden Shitstorm in ihren Kommunikationskanälen zu führen. Es wird hier in großen Konzernen etwa versucht, ihn als etwas Drittes auszuschließen. In sozialen Medien, und das ist die Krux dabei, fällt es aber schwer, das Mannigfaltige zu reduzieren und dabei die Hate Speech eben zu kanalisieren. Der Shitstorm muss aber aus sozialen Medien vertrieben werden, weil ansonsten die Verfahren und die Medien der Kommunikation ihre Kommunikation schlichtweg verlieren. Das heißt, beim Shitstorm geht es darum, mittels unterschiedlicher medialer Taktiken Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und den Gegenspielern die Aufmerksamkeit zu entziehen. Was dabei erkennbar wird, ist die Erfindung eines neuen Systems, das neue Möglichkeiten der Übertragung, Speicherung und des Prozessierens von Botschaften in einem Shitstorm ermöglicht. Setzt man die nun erwähnten Kulturtechniken, Medien und Infrastrukturen der Beschämung in einen Zusammenhang, dann kann davon gesprochen werden, dass der Shitstorm eben nicht zufällig entsteht. Er taucht, anders als üblicherweise angenommen, nicht unvorgesehen auf und er stößt nicht unerwartet sozialen Medien zu. Genauso wie die Empörungswelle aufgrund ihrer Struktur als eine Handlung beschreibbar ist, kann sie ebenfalls als eine systemimmanente Störung begriffen werden. Man könnte also sagen, das Wesen des Shitstorms ist eben nicht der Zwischenfall, sondern der Shitstorm ist die ewige Gegenwart sozialer Medien. Er kann deswegen eine derart hohe Bedrohung darstellen, gerade weil er aus jenen sozialen Medien kommt, die sich in den Alltagsroutinen ebenso vieler Menschen bereits eingenistet hat. Die digitale Empörungswelle ist in diesem Sinne eben kein unerwartetes Ereignis, keine überraschende Episode, sondern eine kalkulierte Unausweichlichkeit dieser Art und Weise der technischen Kommunikation. Der Shitstorm ist also eine systemimmanente Verletzlichkeit der sozialen Medien selbst. Er ist, könnte man sagen, das Eigentliche und das eigene Übel einer vernetzten Gesellschaft. Der Shitstorm ist also eine Form des Kollektiven, die sich dadurch auszeichnet, dass verschiedene Akteure sich einem besonderen Platz versammeln und eine Form annehmen. Diese Form des Kollektiv, und dies betrifft den dritten und auch letzten Aspekt meines heutigen Vortrags, diese Form des Kollektiven kann man als einen Hetzschwarm bezeichnen. Damit ist eine Form der Gemeinschaft gemeint, die sich auf ein rasch erreichbares Ziel richtet und den Einzelnen, der sich in der Vielzahl sicher fühlt, mit sich trägt. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, warum in der Verbundenheit der sozialen Medien Beleidigungen und Herabsetzungen geschehen, die ansonsten womöglich nicht so schnell eintreten würden. Diese Angriffe können deswegen derart verletzend sein, darüber berichten die Selbstdokumentationen, aber auch Studien über den Shitstorm, weil eben Medien den Hass in die unmittelbare Nähe der entfernten Menschen bringen. Die digitalen Empörungswellen ziehen ihre Durchschlagskraft aus dem Umstand, dass die Opfer leicht über größere Distanzen erreichbar sind und der hohe Grad an sozialer Präsenz als Eigenschaft des Mediums missverstanden wird. Man kann hier eben von einem digitalen Hetzschwarm sprechen, der gefährlich, unberechenbar und unangenehm ist, weil er nicht selbstgenügsam ist. Die Struktur des Hetzschwarms ruft zu Handlungen auf, treibt selbst Handlungen voran und ist für jene gefährlich, die sich eben außerhalb dieses Schwarms befinden. Er ist eine Bedrohung für jene, auf die sich der Hass des Shitstorms richtet. Der Hass, der den Shitstorm als Hetzschwarm vorantreibt, betrifft Personen und Institutionen, von denen behauptet wird, dass sie in den Lebenskreis des anderen eingedrungen seien und von denen behauptet wird, dass sie eine Gefahr darstellen würden. Beim Shitstorm handelt es sich nicht um eine Masse, die in irgendeiner Weise räumlich homogen präsent ist, weil er in der Gestalt des Schwarms eben heterogen an mehreren Orten gleichzeitig vorhanden sein kann. Die Menschen des Shitstorms mögen spontan zusammengekommen sein und es mag auch kein personeller Anführer auszumachen sein, dennoch wird dieses Kollektiv geführt. Man könnte sagen, dieses Kollektiv wird mittels der Verbindungen der einzelnen Beteiligten geführt. Der Shitstorm ist also der Hass in medialer Gestalt des Hetzschwarms. Soziale Medien sind Plattformen, auf denen es Kraft kostet und Anstrengungen erfordert, Emotionen zu relativieren. Dagegen ist es relativ problemlos, den Hass in eine Relation zu anderen Menschen zu setzen. Dieses Gefühl, egal ob es auf Menschen oder Institutionen zielt, besteht in der Form einer Beziehung und entfaltet so in dieser Beziehung eine Gewalt. Die Gefühle des Shitstorms müssen also auf etwas fokussiert werden und es muss ein Ziel geben, das erreicht werden kann. Diejenigen, die von einem Shitstorm erfasst wurden, haben Dinge getan, die vom Hetzschwarm eben als gefährlich, aber eben auch als machtvoll verstanden werden. Das Ziel dieser Handlungen besteht darin, Machtverhältnisse zu erneuern und grundlegend zu sichern und ein Gegenüber als ein ohnmächtiges Gegenüber darzustellen. Dabei muss es sich nicht um ein hierarchisches Machtgefälle handeln, sondern der digitale Hass bezieht sich auch auf Personen, denen im Spiel der Macht wenig Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die aber aufgrund ihrer Lebensform als widerwärtig und als Träger von Macht empfunden werden. Diese Konflikte erhalten mitunter eine derart große Intensität, weil Menschen über soziale Medien in Kontakt treten, ohne aber persönlich in Kontakt zu treten. Es ist absolut erstaunlich, wenn man sich einige Shitstorms anguckt, mit welcher absoluten Gewissheit gehasst und der Zweifel, der den Hass eigentlich kanalisiert, suspendiert wird. Dies ergibt sich daraus, da beim Hetzschwarm eben keine Situation des Differenzierens möglich ist. Die sozialen Medien, könnte man sagen, erschweren aufgrund ihrer Binarität und ihrer Begrenzung von Argumentationen die Kulturtechnik des überlegten Trennens und Unterscheidens von Sachverhalten. Was zum Ausdruck gebracht wird, ist die Verweigerung, eben das Gegenüber als ein Individuum wahrzunehmen. Diese Verweigerung der Anerkennung als Person hängt damit zusammen, dass eben dieser Hetzschwarm sich in einem Dispositiv bewegt, in dem es darum geht, den anderen durch Angriffe zu verdrängen, auszuschließen und zu vertreiben. Der andere muss also in diesem Hetzschwarm vertrieben werden, weil er als eine Störung empfunden wird, die falsche Informationen verbreite, die die eigenen Übermittlungsversuche sabotiere oder der als jemand da aufgefasst wird, der Medien missbrauche. Man kann also sagen, dass der Shitstorm in einer Beziehung zu Warnsignalen und Alarmzuständen steht. Es geht darum, sich gegenüber einer anderen Person oder Institution abzugrenzen und sie nicht in das Zentrum der Macht gelangen zu lassen. Dabei handelt es sich um eine Beziehung, und dies betrifft das Ende meines dritten und letzten Aspekts. Dabei handelt es sich um eine Beziehung, bei der die Erkenntnis längst verloren ist. Der Shitstorm lässt oft vergessen, nämlich, worum eigentlich gekämpft wird. Es wird nicht um die Wahrheit gekämpft, sondern es besteht lediglich eine Wahrheit und eine Erkenntnis des Kampfes. Bei diesen Auseinandersetzungen wird der virtuelle Raum sozialer Medien zum Raum der Soldateska. Es handelt sich nicht um einen Kampf um das Wissen oder die Wahrheit, sondern der Shitstorm ist ein Kampf, der um des Kampfes willen ausgetragen wird. Das Wissen des Shitstorms besteht im Kampf, der die Erkenntnis abseits des Kampfes nicht zulässt. In diesem Sinne kann der Shitstorm eben als das eigene und das eigentliche Übel verstanden werden. Zugleich ist er eben das eigene Übel, weil mittels seiner Untersuchung gezeigt werden kann, was einer vernetzten Gesellschaft, könnte man sagen, eigen ist, was für sie typisch und charakteristisch, sonderbar und eben auch vielleicht eigenartig ist. Nach diesen drei Aspekten, die die Mediengeschichte des Shitstorms, die soziotechnische Infrastruktur und den Hetzschwarm betrafen, kann festgehalten werden, dass derartige digitale Empörungswellen nicht als ein Streit begriffen werden können, die von Medien oder der von Medien und Kulturtechniken isoliert betrachtet werden kann. Will man also einen Shitstorm verstehen oder verstehbarer machen und will man ihn vielleicht auch verhindern, und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, muss man auf die Medien achten, die eben in einem Shitstorm involviert sind. Und man muss darauf achten, dass medienpädagogische Konzepte mitunter entwickelt werden, die sich an die gegenwärtigen und auch zukünftigen Benutzerinnen und Benutzer von sozialen Medien richten. Zudem sollte man darauf achten, dass juristische Regeln nicht in gegenwärtigen Lebenszuständen hinterherhinken, und man sollte auch diejenigen in die Pflicht nehmen, die mit Informationen aus sozialen Medien einen ökonomischen Maximalgewinn machen. Denn soziale Medien, und das verspricht eigentlich der Name, auch wenn dieses Versprechen mittlerweile seine Konturen verloren hat, soziale Medien sind nicht per se der Ort des Streits, des Zanks oder des Wahnsinns. Soziale Medien, das verspricht zumindest der Begriff, den man vielleicht auch in Richtung solidarische Medien ausbauen könnte. Also diese Medien sind eigentlich Medien des Gemeinwohls. Deswegen kann man auch davon sprechen, dass der Shitstorm eben ein Symptom dieser sozialen Medien darstellt. Er ist, und damit danke ich nun tatsächlich für Ihre Aufmerksamkeit, der Shitstorm ist, könnte man sagen, ein Schatten der sozialen Medien.
Das war der Literatur- und Medienwissenschaftler Rupert Garderer über Shitstorms in unserer heutigen Medienwelt. Er hat seinen Vortrag am 15. Januar 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten, im Rahmen der Reihe Kleine Gefühle.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.